Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Krebs, was nun? Neben mir darf ich André begrüßen.
Moin.
Und uns zugeschaltet ist die liebe Karen Abel. Hallo Karen.
Moin, moin oder grüß Gott.
Ja, würde ich sagen, du bist ja auch ein verstecktes Nordlicht.
Exil-Oldenburgerin.
Ja, genau.
Ja, wir verstehen uns, Jungs. Ich freue mich auf unseren flotten Dreier. Drei Norddeutsche.
Ja, das ist wunderbar.
Ich lebe aber schon 30 Jahre in München, aber ich bin nicht so sprachtalentiert. Deswegen hört man das auch nicht so raus.
Das bist du schon, Karin. Die meisten kennen dich ja. Und das ist auch vielleicht meine erste Bitte. Karin, würdest du dich trotzdem nochmal vorstellen, auch wenn dich wahrscheinlich alle Zuhörer kennen werden?
Ja, danke für das Kompliment und danke für die Einladung. Es ist sehr ungewöhnlich, natürlich auf dieser Seite zu sein. Mal sehen, ob ich mich ruhig halten kann ohne Fragen. Also mein Name ist Karen Abel, ich bin 54 Jahre alt. Im März 2018 ist bei mir metastasierter Lungenkrebs diagnostiziert worden. Ich habe schon eine längere Reise also hinter mir und versuche seit November 2019, also mein Podcast hat jetzt 5-jähriges, aufzuklären über Lungenkrebs, über die Situation von Betroffenen. Also dasselbe, was ihr jetzt eigentlich auch macht, nur mit eurem Stil. Und ich habe schon einiges durchgemacht und ich bin dankbar, noch zu leben. Und jetzt seid ihr dran.
Ja, genau. Es geht nämlich heute um den Menschen, Karen Abel. Das hatten wir uns so vorgenommen, dass dies eine besondere Folge werden soll. Karen, genau, wo du keine Fragen stellst, sondern wo wir dich aber trotzdem zu Wort kommen lassen wollen, weil du für uns ein großes Vorbild bist, muss man schon sagen, was dein Umgang mit Rückschlägen, wirklich in der Aussprache Progress bei uns als Krebskranke natürlich ein hartes Wort ist und wovor alle Angst haben, aber du hast ja schon 4 dieser Rückschläge gemeistert. Kannst du vielleicht mal ein bisschen aufzählen, was so dein erster Umgang war mit dem ersten Progress?
Ich setze mal noch früher an, also mit meiner Diagnose, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil es ist wirklich eine Reise, das erlebt ihr auch. Ich habe euren letzten Podcast gehört und ihr seid ja noch in Anführungsstrichen am Anfang. Ich möchte mal kurz meine Reise am Anfang beginnen. Ich rede zwar ungern in der Vergangenheit, aber einmal werde ich es jetzt für euch machen. Und zwar, die Diagnose war natürlich genauso wie bei euch, der ganze Schock. Ich dachte, ich sterbe. Alles war vorbei. Also es zieht ja den Boden unter den Füßen weg, wie es oft dargestellt wird. Und ich war natürlich genauso hilflos wie jeder am Anfang. Also man muss nicht glauben, dass ich drüber stand. Aber ich habe schnell wirklich für mich gelernt oder die Dinge kamen in meinen Augen auch auf mich zu, dass ich gucke, was kann ich für meinen Körper tun. Mhm. Das war die eine praktische Sache. Ich habe viel gelesen. Bin schon schnell in die ganzheitliche Medizin reingegangen, habe viel ausprobiert. Und parallel dazu hatte ich natürlich auch eine psychologische Betreuung, aber nicht in Form einer Psychoonkologin, bei der bin ich zwar auch mal gewesen. Und das hat mir überhaupt nicht weitergeholfen, ganz im Gegenteil. Das war eher so ein traumatisches Erlebnis. Und wer mir geholfen hat, war eine Hospizhelferin, die mir vermittelt worden ist. Also da habe ich wirklich... Da habe ich auch so meine spirituellen Sachen besprechen können, weil Tod hat ja auch was mit Spiritualität zu tun, egal welche Spiritualität, ob du jetzt katholisch bist, evangelisch, Buddhist oder was immer du auch glaubst. Und wir sind da ganz schnell aufeinander gekommen. Also für mich ist das im Nachhinein auch kein Zufall gewesen, dass ich genau dieser Person begegnet bin. Gut, und dann war das aber natürlich so, ich dachte ja erst, ich sterbe sofort, ich habe meine Tablette, mein zielgerichtetes Medikament natürlich gegoogelt.
Welches ist das genau? Welche Mutation hast du nochmal?
Ich habe EGFR. Also inzwischen habe ich eine MET-Amplifikation dazu, aber da komme ich später drauf. Ich weiß nicht, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder so aushole. Es ist alles so schwierig. Ich habe jetzt schon immer alle Details drin, aber ich versuche mich jetzt kürzer zu fassen. Also, ich fühlte mich natürlich dann aber sehr allein. Es gab noch nicht die Lungenkrebs-Community, die es heute gibt. Und weil ich dachte, ich bin die einzige Junge weit und breit. Und durch die Gespräche mit der Hospizhelferin habe ich auch gelernt, ich gehe anders mit der Krankheit um. ich war ja auch noch gesund gefühlt, also dann doch plötzlich, das hätte ich nicht gedacht, wo ich doch dachte, ich sterbe jetzt. Und also das Medikament hat gut bei mir angeschlagen. Ja. Und natürlich hatte ich auch Nebenwirkungsmanagement, das ist ganz klar. Ich hatte eine super Onkologin, die erste, das muss ich auch noch betonen, weil sonst wäre ich da nicht so gut mit der, in die Reise reingerutscht. Und dann habe ich halt eben diesen Podcast begonnen. Also das war einfach wirklich, weil ich mich allein fühlte und nicht verstanden von den gesunden Menschen. Und es gab keine Selbsthilfegruppe für junge Lungenkrebskranke. Also habe ich dann einfach gestartet mit dieser App, die ich damals gefunden habe. Und dann ging das ja auch weiterhin gut. Meinen ersten Progress hatte ich dann genau nach 3 Jahren und 3 Monaten.
Oh, das ist tatsächlich erstmal eine schöne Zeit erstmal tatsächlich, würde ich sagen. Die ersten 3 Jahre dann in einer kompletten Stabilität zu haben. Das heißt, 2018 Erstdiagnose, 2019 hast du dann im Laufe der Zeit, das müssten ja fast 1,5 Jahre dann gewesen sein, danach den Podcast gestartet. Da warst du also im Grunde genommen, ja, ich sag mal, mittendrin. Also eigentlich in deiner Ersttherapie oder Erstlinie.
Ja.
Ja. Ja. Okay.
So ist es. Ja.
Und da war dann tatsächlich auch so diese Intention, in die Öffentlichkeit zu gehen, um deinen Umgang mitzuzeigen, aber auch gleichzeitig, um andere Leute kennenzulernen.
Genau, richtig? Das war ja dieses Let's Talk About Cancer, weil das kennt ihr auch und das ist immer noch ein Tabuthema, die Forschung ist weit, aber Krebs ist ein Tabuthema, ganz insbesondere Lungenkrebs, weil das sehr viel Vorurteile schürt. Du hast ja geraucht, du bist selber schuld. Da ist keine Aufklärung und wenn du das sagst, metastasiert dann auch noch. Also der Tod, das suggeriert den Tod einfach für alle Menschen. Und deswegen müssen wir mehr drüber reden, weil ihr kennt ja mein Text auch. Wenn jeder Zweite laut WHO an Krebs erkrankt, dann sollte das kein Tabuthema mehr in unserer Gesellschaft sein. Ich habe heute was Gutes gelesen von einer Podcasterin. Inzwischen ist der Tod mehr Tabuthema als Sex in der Gesellschaft und dem kann ich wirklich voll zustimmen. Das ist genau das Problem. Genau, da habe ich mich angefangen und dadurch konnte ich mich aber natürlich auch lange vorbereiten auf einen Progress. Also ich habe ja mental viel gemacht, ich habe spirituell viel gemacht, also da mache ich auch kein Hehl draus. Ich mache Yin-Yoga, ich habe das alles so entdeckt, wie ich meinen Körper unterstützen kann. Und dann kam natürlich dieser erste Progress, aber ich war vorbereitet, weil ich habe natürlich auch zielgenau kennengelernt. Das werdet ihr natürlich in den Shownotes verlinken. Und habe auch mehr gelernt, was ist denn die Mutationsanalyse und habe über meine Krankheit mehr gelernt. Ich wusste ja auch selber gar nichts, was eine Mutation ist. Ich habe immer den Ärzten vertraut, mehr oder weniger. Und dann kam dieser Progress und dann habe ich mein Wissen gleich genutzt, indem mir der Onkologe, bei dem ich damals war, gesagt hat, okay, sieht schlecht aus, Progress und MET-Amplifikation. Also eine zweite Mutation, eine zweite seltene Mutation.
Das heißt aber, das wurde tatsächlich vom Krankenhaus auch selber schon veranlasst, ohne dass du jetzt irgendwo noch die in eine Ecke drücken musstest, sag ich mal.
Nee, da war ich noch nicht im Krankenhaus. Das war ganz interessant. Ach so. Ich war in der Praxis, in der Lungenpraxis war das und der hat mir gesagt, Chemotherapie. Dann habe ich gesagt, nö, nix Chemotherapie, da gibt es aber zielgerichtete Medikamente. Das wusste ich aber zielgenau, durch die Webinare. Und dann war natürlich vom Kopf gestoßen, weil das Problem kennen wir ja, aufgeklärter Patient und das ist ja noch nicht so weit verbreitet. Zu der Zeit ist übrigens auch mein Podcast erschienen mit der Ärztezeitung, den findet man auf meiner Website, dass die Ärzte den aufgeklärten Patienten gar nicht haben wollen. Ja, und dann hat aber der Arzt schnell geschaltet, also ich gehe da jetzt nicht ins Detail, auf jeden Fall hat er mich an vermittelt und da bin ich zu Frau gekommen und sie hat mich auch herzlich aufgenommen und das war alles ganz toll am Anfang und dann haben wir über zielgerichtetes Medikament gesprochen. Also sie wusste natürlich davon, weil Unikliniken und natürlich zertifiziertes Zentrum, das wissen wir auch, die wissen einfach mehr und die hat dann ein Zweitmedikament beantragt für meine MET-Amplifikation. Also ich habe ein zweites für mein EGFR bekommen. Ich nenne die Namen nicht der Medikamente, weil ich weiß nicht mehr, ob man das darf und ich finde das nicht gut, weil das verwirrt den Zuhörer. Dann sagt er mal, ich will das auch, weil das macht mich gesund. Also das suggeriert das oft. Deswegen immer mit dem Onkologen sprechen und immer den Menschen individuell betrachten. Auf jeden Fall habe ich dann, das zweite Medikament ist abgeschmettert worden und ich weiß nicht,
also abgeschmettert von der Krankenkasse oder,
ja,
oder von,
okay, ja, alles von der klar. Krankenkasse. Zweimal. Und das war ein Zeitraum von mehreren Monaten. Mhm. Und ich weiß nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe. Beziehungsweise ich habe mir diese innere Kraft, glaube ich, damals schon aufgebaut, weil ich habe kackfrech gesagt, dass ich warte. Ich nehme dieses Zweitmedikament für EGFR, aber Metamplifikation mache ich jetzt erstmal gar nicht. Da warte ich, bis ich die Zulassung bekommen habe. Und das war im Juni. Juni, mhm, dann kam Juli, August, September, Oktober, immer noch Dezember. Und im Dezember war der Progress so extrem, dass der schon auf die Speiseröhre oder Luftröhre zuging. Das konnte man im Bild sehen, also mussten wir eingreifen.
Und hast aber du das auch körperlich gespürt? Hast du das auch körperlich gespürt, dass es schlechter geworden ist? Also mit der Luft, ja, unter anderem und okay.
Ich konnte
also
kaum sprechen. Ich konnte, oh, kaum sprechen. Mhm. Ja. Okay. Also und ich habe das gemerkt, also wenn ich mir vorstelle, wie ich jetzt wieder laber, also da fiel mir das wirklich schwer. Also ich, ja, ich weiß noch damals, wie ich mit einer Journalistin auch gesprochen habe und da habe ich ja kaum sprechen können. Also ja, ich weiß nicht, also es war echt innere Stärke. Ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst.
Ein halbes Jahr.
Ja, ein halbes Jahr zu wissen, dass da monatelang aber irgendwo ein Progress im Körper schon vorherrscht und dann im Grunde genommen ja eigentlich aufgrund von bürokratischen Hindernissen, so nenne ich es mal, nichts dagegen getan wird.
Aber Karin, Happy End, hast du es bekommen, das Medikament?
Nee, habe ich nicht bekommen. Weil dann habe ich ja die Strahlentherapie genommen, weil ich mich immer noch gegen eine Chemo gewehrt habe. Mitten in der Corona-Zeit. Als Ungeimpfte auch noch. Ich war stark. Ich war wirklich stark und ich bin auch noch stark. Und ich sag euch, das ist die innere Stärke, die man durch Meditation erhalten kann. Aber egal, das muss ich echt, ich rede halt wirklich Tacheles. So wie ich
bin. Aber das ist so wollen wir das ja auch. Und das ist aber wirklich, wenn ich mich in diese Lage hineinversetze, versuche hineinzuversetzen, ich habe jetzt einfach noch keinen klaren Progress. Bei mir ist die Situation derzeit so ein bisschen, ja, man weiß nicht, wohin das Pendel ausschlägt. Und wenn ich mir aber überlege, dass ich allein in dieser unklaren Situation schon Monate verbringen müsste, dann wird mir schon ganz komisch. Und du wusstest nun, das ist ein klarer Progress und hast dann körperliche Beschwerden zunehmend gespürt. Also die mentale Stärke, die du dann da an den Tag gelegt hast, das ist schon Wahnsinn.
Ja, und heute soll es ja auch um den Menschen, Karin Abel, gehen. Reden wir mal über Gefühle, Karin. Wie war denn dein Gefühl? Also viele Lungenkrebsbetroffene haben mir erzählt, dass der Progress wie eine erneute Krebsdiagnose sein soll. Wie hast du den denn erlebt, diese Nachricht, dass da wieder was wächst?
Also, ich war kurz vorher noch super euphorisch, habe meine Kurzfilm-Deko gedreht und dachte, ich schaffe alles. Und dann kam natürlich dieser dämpfende Effekt. Ist ganz klar, dass ich jetzt nicht himmelhoch jauchzend war, aber ich war so im Vertrauen. Und das hat natürlich auch mit den Meditationen zu tun, die ich damals gemacht habe, weil ich kann nur eins sagen, jedem Patienten, und auch wenn ich euch anhöre, ich weiß, es ist eine Entwicklung, arbeitet an eurer Angst. Angst, Angst, Angst ist ein mieser Verräter, sage ich immer. Genauso war das mit Corona. Die Leute hatten alle Angst, Angst vorm Tod. Arbeitet das auf mit einem Psycho-Onkologen, sucht euch einen guten Mentalcoach, whatever. Arbeitet an eurer Angst, weil das blockiert auch den eigenen Körper. Das ist einfach so. Das ist auch kein Hokuspokus, was ich erzähle, oder irgendein esoterisches Gelaber. Das gibt Studien drüber. Es ist einfach so. Deswegen gibt's Shared Decision Making und das alles. Ich entscheide über meinen Körper. Ich allein. Aber ich muss mir auch über Konsequenzen bewusst sein. Und dann bin ich raus aus der Angst. Und die Angst ist einfach das Problem. Und das kann ich immer nur wieder betonen, auch im Nachhinein. Das war mir damals natürlich nicht so bewusst. Ne? Also jetzt würde ich auch sagen, wow, ich war ja ganz schön naiv. Holla die Waldfee. Aber ich lief 3 Jahre gut und das hat mich natürlich auch gestärkt. Das war natürlich auch mein Vorteil, sage ich ganz ehrlich. Ne? Wer natürlich 3 Jahre denkt, er stirbt und dann, oh, es läuft ja so super, das schafft natürlich auch Selbstbewusstsein, keine Frage.
Ja, da hat man ein gewisses Vertrauen dann in den eigenen Körper und, wie du sagst, wenn du dann im Grunde genommen an deiner mentalen Stärke zusätzlich gearbeitet hast, man geht stabiler, resistenter dann in so einen Progress hinein. Natürlich kommt das immer unerwartet und was heißt immer unerwartet? Vielleicht spürt man es. Hast du es gespürt vorher? Nee. Hast ja gerade gesagt, dass du plötzlich dann doch ja die dämpfende Nachricht erhalten hast und vorher noch Aufnahmen gestaltet hast. Und dann geht man da raus, man merkt, es geht weiter, aber so richtig ging es ja dann erstmal nicht weiter. Hat sich das im Laufe dieser 3-4 Monate dann verändert? Also hast du doch irgendwo an dir selber, an der Stärke gezweifelt oder war dann immer noch ein Grundvertrauen vorhanden?
Also das wollte ich sagen, dass nicht ein Mini, 1% Angst da war, das kann ja schon fast gar nicht sein, Karin, oder? Du musst doch auch.
Ich versuche gerade mich zurückzubeamen und in das Gefühl reinzugehen. Und ich ehrlich gesagt, vielleicht hat mein Körper es verdrängt, weil Negatives kann man ja auch ganz gut verdrängen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich an meinen Urlaub an der Ostsee erinnern. Ich kann mich an meine Meditation und Strandspaziergänge erinnern. Und dann waren das ja die Monate dahin. Natürlich habe ich bin ja, man erkennt mich ja. Also ich bin ja dafür bekannt. Ich bin sehr emotional und ich bin dann eher in eine Wut gegangen. Ich werde dann eher aggro. Also die Krankenkasse, ich konnte es nicht fassen, dass sie mir das nicht freigibt, das Medikament. Im Nachhinein weiß ich auch warum, aber das äußere ich nicht in der Öffentlichkeit. Und habe mich dann natürlich mit der Sachbearbeiterin noch angelegt, weil es ging um mein Menschenleben. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, holla die Waldfee, ich schwebe. Ja. Nein, 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 das natürlich nicht. Also es waren noch Ängste da, keine Frage. Aber es muss auch ein Vertrauen gewesen sein, weil sonst hätte ich ja nicht so lange gewartet. Ich glaube, ich hatte auch eine große Angst vor der Chemotherapie. Das war, glaube ich, der größte. Ich wollte nie eine Chemotherapie. Wenn man einmal mit zielgerichtet anfängt, dann will man keine Chemo mehr haben. Mit diesen ganzen Klischees und Vorurteilen. Ich glaube, das war es auch, ja.
Muss man so sehen. Hast du im Nachhinein auch nie gemacht, eine Chemotherapie?
Doch, das kommt ja noch. Mein Gesicht ist lange. Ja. Ihr müsst mich ein bisschen zügeln.
Wir haben Zeit, Karin, wir haben Zeit.
Aber ich erinnere mich, ich erinnere mich, dass du, ich glaube, im ersten Progress dann auch eine Zeit lang mal auf der Palliativstation unterwegs gewesen bist.
Das war der zweite eigentlich. Das ist so. Also es war so dazwischen. Es war so. Ich habe halt so die Strahlentherapie im Dezember, Januar gemacht, 21/22. Und dann kam noch, hatte ich noch andere Probleme, Frauenprobleme, wurde da auch noch operiert. Also es kam alles auf einmal. Es kam quasi, das, was ich 3 Jahre nicht hatte, kam so richtig, wurde ich geprüft. So, Fabel, jetzt hast du es aber gut gehabt und jetzt schlagen wir mal zu. Also ich war mehr in der Notaufnahme als woanders. Es hat sich schnell herauskristallisiert, dass die Strahlentherapie nicht lange wirkt. Das heißt, es fing mit schmerzhaften Pleuraergüssen an, also ganz schmerzhaft. Ich habe 6 Wochen auf meine OP, Pleurodese, gewartet und wurde in der Zeit 4 oder 5 Mal wurde mir das abgepumpt und wurde ich geröntgt, weil sie es nicht geschafft haben, mir ein Bett zu besorgen für eine Pleurodese. Das muss man sich mal vorstellen. Also das war die Realität. Und das war, ihr wisst, wie schmerzhaft das ist. Es war die Hölle. Es tut so weh und keine Medikamente haben gewirkt. Und da war der Punkt, wo ich auf die, ich bin in die Notaufnahme wie 1 Million Mal vorher. Es ging einfach nicht mehr. Nach der Pleurodese war das, glaube ich. Jetzt muss ich mir echt mal kurz überlegen. Ja, das war so. Es war nach der Pleurodese, weil dann bin ich in die Notaufnahme gekommen, weil es ging nichts mehr. Also ich hatte ja auch das war nach der Pleurodese-Notaufnahme. Also ich habe noch gehofft mit dem Medikament. Ja, das hat sich so überschnitten, genau. Und dann bin ich in die Notaufnahme und dann haben sie wirklich gesagt, haben eine Bronchoskopie gemacht, haben gesagt, also ich war stationär, bin ich dann verlegt worden, nicht in der Notaufnahme, haben sie dann gesagt, so jetzt sieht's echt scheiße aus, Entschuldigung, aber so war das. Also ich habe es natürlich auch gespürt, ist logisch, ne? Also diese ganzen Schmerzen. Und dann war das so, dann bin ich entlassen worden, jetzt hieß es so, jetzt machen wir Chemo. Okay, und dann habe ich gesagt, hilft ja nichts mehr. Muss ich ja die Chemo machen. Und aber als ich noch nach dieser Notaufnahme auf Station war und mir schon gesagt wurde, das wird nicht mehr lange oder sieht nicht gut aus, bin ich zu einer ganzheitlichen Praxis, die gleich neben dem Klinikum sitzt, gegangen und habe gesagt, Leute, ich soll eine Chemo machen. Ich weiß aber, dass es einen ganzheitlichen Weg gibt, könnt ihr mir helfen. Und ich habe Glück im Unglück gehabt, der Leiter dieser onkologischen Klinik, also die sind im Verbund, diese Praxis im Verbund mit einer onkologischen ganzheitlichen Klinik oder Abteilung auch, hat mir gesagt, okay, Sie brauchen einen Port und ich kann Sie ganz schnell, kann Ihren Platz besorgen, dann kriegen Sie eine ganzheitliche Chemo. Okay. Und das habt ihr da Fragen zu?
Nee, ich frage mich gerade, deine betreuenden Ärzten, Onkologen dann zu dem Zeitpunkt, Hast du die damit eingebunden? War das okay für die, dass du dann erstmal deinen eigenen Weg in eine andere, auch wenn sie im Verbund ist, aber trotzdem in eine andere Klinik gegangen bist, um dort vielleicht dann einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen? Oder haben sie dich bestärkt? Wie war da die Kommunikation?
Die waren natürlich nicht amused. Also die haben mit mir nicht dagegen und nicht dafür gesprochen. Es war dann so, weil es so schnell gehen musste, es war eine Sache von Tagen, habe ich die erste Chemo in der Tagesklinik gemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin da gut betreut worden. Tolle Krankenschwestern, der Arzt damals, der zu dem Team gehört, hat mich super versorgt. Also der hat es geschafft, dass ich innerhalb, weil ich habe, meine Venen waren so schlecht. Und dann hat er mir innerhalb von kürzester Zeit, da hat super funktioniert, habe ich sofort mein Port bekommen, dass die Chemo starten kann. Also das war noch, also ganzheitlich nein. Ich habe es denen gesagt und ihr wisst, ich bin Stier, ich habe einen Dickkopf, die haben nichts dagegen gesagt. Weil ich meine, wer schon eine Chemo, einer Chemo widerspricht vorher monatelang und auch gegen Corona ist, also ich bin nicht kein Verschwörungstheoretiker, aber sich nicht hat impfen lassen, da war ja auch viel Angst bei mir, aber weil ich es einfach ganzheitlich betrachtet habe und beobachtet habe und so viel über klinische Studien schon wusste, wie das abläuft normalerweise, habe ich mich halt dagegen entschieden. Aber ich habe mich nicht dagegen entschieden, indem ich Verschwörungstheoretiker geworden bin, sondern indem ich einfach für mich gesagt habe, für mich ist das nichts. Ich ziehe mich jetzt aus der Gesellschaft zurück und meine Entscheidung ist die. Und so war das mit der Chemo letztendlich genauso. Sie haben mich halt walten lassen.
Ja.
Oh Mann, ich rede schon wieder so viel. Ich kann ja anders.
Die Geschichte ist ja auch lang und wir wollen ja auch tatsächlich den Leuten, den Zuhörern einfach mal auch deine Geschichte aufzeigen, weil wir so viele verschiedene Ansätze irgendwie gesehen haben, auch dass du immer für dich selber eingestanden hast und neue Wege gewählt hast und damit auch den Leuten Mut machen wollen, steht für euch ein und geht vielleicht auch mal ungewöhnliche Wege. Nicht jedem ist das ja vielleicht auch so in die Wiege gelegt, wie du gerade schön sagtest, ein Stier zu sein, aufzustehen, auf die Hinterbeine zu gehen, aber einfach, ich glaube, man kann es nicht oft genug betonen, dass das gerade in den schwierigen Zeiten besonders wichtig ist. Und das ist dann vielleicht der richtige Mutmacher hier an dieser Stelle.
Kannst du denn, Karin, beschreiben, was so ganzheitlich war an der Chemo? Was war anders? Hast du da Vergleiche oder?
Ja, natürlich, kann ich dir das sagen. Also ich gebe jetzt wieder keine Details. Erstmal möchte ich nur zu dem, was André gesagt hat, kurz sagen. Also ich war immer ein Mensch, der das Glas halb leer gesehen hat. Ne? Also ich habe zwar immer eine Power gehabt irgendwie, das habe ich schon in mir drin, aber ich war nicht so optimistischer Typ. Da hat sich ein Wandel vollzogen. Und der Wandel hat sich wirklich vollzogen, indem ich viel gelesen habe. Kann man auf meiner Homepage finden, die Bücher, die mir weitergeholfen haben. Und indem ich wirklich hart an mir gearbeitet habe, Leute. Also es ist nicht so, dass mir das zugeflogen ist. Ich habe das gerade gesagt zu Corona. Ich war wirklich 2 Jahre, also fast wie im Kloster, außer dass meine Familie um mich rum war. Also meine Tochter und ihr Vater. Und das ist, das muss ich nochmal betonen. Ne? Also es ist Arbeit. Also es kommt nicht von ungefähr. Das muss ich. Und ganzheitlich, klar. Also das lief so ab. Ich bin eingeliefert worden. Es ist drei Tage stationär. In die schönste Klinik in Bergen und so, also ganz toll gelegen. Wo war das denn? Nicht in Brandenburg, doch in Brandenburg. Ist egal. Es gibt da zwei. Es gibt die Veramed-Klinik, aber ich war nicht in der Veramed-Klinik, sondern ich war in der anderen. Und wie es so ist, ihr wisst ja, Chemobrain, fällt mir die andere gerade nicht ein. Muss ich euch aber noch schicken, weil wir sind gerecht. Auf jeden Fall bin ich da eingeliefert worden. Es war ja, was wieder mein Glück war, die war nicht voll, die Klinik, also die onkologische. Ich hatte ein Doppelzimmer für mich allein. Das war schon mal geil. Mit Blick auf die Berge. Also da wird man schon mal gesund. Essen, super Essen. Erster Tag und dann fängt es an. Die machen da verschiedene Infusionen. Ich gehe da nicht drauf ein, weil wie gesagt, dann wollen die Leute immer das. Und das muss man ärztlich einfach entscheiden. Und ich kann nicht irgendwie sagen, welche Infusion ich bekommen habe. Ich habe aber Infusionen bekommen einen Tag vorher. Dann kam die Chemo und da habe ich auch nochmal Infusion bekommen. Also Infusionen, die den Körper aufbauen, auch wissenschaftlich bestätigte. Und dann nach der Chemo, Leute, bin ich erstmal 14.000 Schritte gegangen. Also das müsst ihr euch auch vorstellen. Immer bewegt, bewegt, bewegt. Kann auch nicht jeder. Und dann habe ich dann nochmal eine Infusion bekommen, einen Tag später, glaube ich. Ich war ja natürlich auch unter Beobachtung, ne? Das war das Schöne auch noch, also ganz relaxed und ja, so läuft es ab. Mit diesen Infusionen speziellen und Chemo zwischendurch und gutes Essen und gutes Flair.
Aber diese Chemotherapie war dann auch die Medikamente, die die Ärzte dir auch verordnet haben, also das war keine andere?
Nein, das war jetzt keine pflanzliche super-duper Chemo, das war dieselbe Chemo natürlich, die chemische Chemo. Und aber diese anderen Sachen, würde ich mal behaupten, neben natürlich, also ich sag ja, mental auch viel gemacht, ne? Also viel meditiert. Ich habe da so eine Meditationstechnik gehabt. Ich meditiere inzwischen nicht mehr so viel, das bin ich von abgekommen, aber immer mentale Arbeit parallel. Also es war nie so, dass ich sage, hilft mir, sondern immer Arbeit mental.
Es ist natürlich auch schwierig, wenn man vorher die ganze Zeit, ich sag mal, die Chemo umgangen hat, abgelehnt hat in einer gewissen Weise und jetzt dann merkt, es führt keinen Weg mehr daran vorbei. Und dann muss man es annehmen plötzlich. Also das, was man die ganze Zeit vor sich weggeschoben hat, dann positiv heranzugehen und zu sagen, so Körper, Geist, wir schaffen das jetzt schon. Also
Ich habe einen wichtigen Part vergessen. Entschuldigung, ich habe einen wichtigen Part vergessen. Nach der ersten Chemo in meiner Tagesklinik hatte ich immer noch höllische Schmerzen wegen meinem Pleuraerguss. Und dann bin ich hier bei mir im Landkreis, ich wohne ja ein bisschen außerhalb von München, also 15 Minuten entfernt, Großraum München, in meinem Landkreis bin ich dann zur Palliativstation, weil ich hatte solche Schmerzen, Leute, das habt ihr nicht. Die konnten mir im Klinikum, haben sie mir nicht geholfen. Entschuldigung, sie meinten es nicht böse, aber da haben sie mir gesagt, sie wollen mir keine Schmerzpumpe antun. Ne? Also eine Schmerzpumpe, wisst ihr, was das ist, oder? Schlauch wird gelegt und trägst dann halt immer was mit dir.
Ich hatte eine nach meiner Pleurodese. Also ich weiß auch, welche Schmerzen du meinst.
Ja, also explosiv. Und explosiv. Und das hat mir das Klinikum leider nicht, obwohl ich mit einer Palliativmedizinerin gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob wir noch einiges rauslöschen müssen, weil ich glaube, ich mache meine Klinik gerade ein bisschen schlecht. Oder ich spreche halt die Dinge an. Auf jeden Fall bin ich dann zur Palliativstation wieder eigenverantwortlich in die Notaufnahme. Und da wurde mir geholfen. Halleluja. Palliativstationen haben das, was wir im normalen Krankenhausbetrieb bräuchten. Du hast eine exklusive Betreuung, du hast eine menschliche Betreuung. Also schon allein
der Mensch steht im Vordergrund.
Der Mensch steht im Vordergrund. Und auch da hatte ich wieder einen herrlichen Blick auf die Berge. Und ich bin ja ein Bergfan. Und auch das ist schön. Und da habe ich auch eine Folge aufgenommen zwischen Leben und Sterben. Und die haben mir dann diese Schmerzpumpe verabreicht. Und keiner kennt sich mit Schmerz so gut aus wie Palliativmediziner. Es ist einfach so. Also die wissen genau, was passt. Und das war ein Segen. Und dadurch ist mir ja auch schon mal eine mentale Last, bin ich mental entlastet worden. Ne?
Schmerzfrei.
Also Schmerzen, Nils, du weißt es oder jeder weiß es. Also Schmerzen, Hölle.
Ja, ich hätte ohne Oxycodon wäre ich auch nicht jeden Tag 10.000 Schritte durch den Park gegangen mit Pleurodese, also mit frisch operierter Pleurodese. Also ich weiß, was du meinst und ich finde es auch schön, dass du es nochmal ansprichst, dass man von einer Palliativstation auch wieder runterkommt. Also viele haben Palliativstationen immer als Hospiz, ich sag mal, im Kopf verankert und das ist ja nicht so. Eine Palliativstation kann dich auch wieder so hinpäppeln, dass du fit bist für die nächste Therapieform, ne? Also das ist absolut. Ja, das ist ja meistens der Fall, ne?
Das Einzige, was mir ein bisschen gestört hat im Nachhinein, war, dass sie schon ziemlich viel vom Tod gesprochen haben und daraufhin habe ich mir auch im Hospiz angeguckt. Ich war ja noch nicht fit, ne? Also ich bin dann Trippelschritten gegangen und man kann jetzt nicht sagen, dass ich da springend durch die rumgerannt bin. Das war ja kurz nach der ersten Chemo so schnell, also es hat ja letztendlich gegriffen, aber hat es noch nicht gegriffen und also da wurde auf jeden Fall mir der Schmerz genommen. Ich hatte diese Pumpe wochenlang, ne? Auch noch nach der zweiten Chemo. Also ich habe die, glaube ich, weiß gar nicht, wie lange hatte ich die? Die eigentlich nach der Chemo noch da, siehst du, habe ich verdrängt. Aber ich habe die lange gehabt. Also es war nicht so, dass ich jetzt nur einmal die Schmerzpumpe gehabt. Es war natürlich auch echt, ich weiß nicht, wie es dir ging, Nils, aber es war ein komisches Gefühl. Ne? Es war eine Erleichterung, aber du hast ja da was in deinem Körper stecken und du musst immer, dann musst du ja diesen Schlauch wechseln. Und ich bin wirklich nicht medizinisch veranlagt, kann ja nicht mal Blut sehen. Das war für mich also eine ganz schöne Hürde. Also ich hatte ja diesen, ich weiß nicht, wie du das hattest, ich hatte diesen medizinischen Dienst, der mir am Anfang geholfen hat. Und das sind ja auch wieder so ganz tolle Menschen, die dich ganz anders mit dir umgehen und Zeit für dich haben. Und dadurch bin ich damit auch warm geworden, dass ich da meinen Schlauch, nicht, nee, den Schlauch haben die gewechselt, aber da irgendwie rumfummeln muss. Ich habe schon alles verdrängt.
Ja, also das macht einen ja auch sichtbar verletzlich. Also es macht deine Krankheit ja auch sichtbar. Also wenn du wie jetzt ein TKI nimmst, also ein smartes Medikament, dann sieht man einem die Krankheit nicht an. Aber wenn du dann mit einer Schmerzmittelpumpe oder Drainageschlauch rumläufst, dann
Sauerstoff, alles, was
so, ja, was so dranhängt, ne, dann macht das ja auch die Krankheit auf einmal viel, viel sichtbarer. Für dich selbst ja auch.
Ja, stimmt. Übrigens muss ich das auch nochmal erwähnen, habe ich schon. Ich hatte natürlich auch ein fettes Sauerstoffgerät nach dieser Notaufnahme bei mir daheim. Und da möchte ich auch das mal ansprechen, was das alles bedeutet. Dafür setze ich mich ja auch ungemein ein, was es heißt, Kinder zu haben. Also kleine Kinder, also sagen wir mal, auch wenn sie 18 sind, also Kinder im Haus zu haben, sagen wir mal so. Die, und für meine Tochter war das natürlich der Horror, weil als ich auch aus der Palliativstation kam, ich meine, die haben super für mich gesorgt, ich hatte ein Pflegebett daheim, ich hatte einen Rollator daheim, alles hatte ich daheim, also wirklich so, tschüss dann, und Sauerstoffgerät, und das ist natürlich für ein Kind traumatisch, ich meine, ja. Vor der Nase des Kindes, Palliativ, Tod, Horror, und meine Tochter hat sich damals noch geweigert, in eine Therapie zu gehen, weil sie mal negative Erfahrungen gemacht hat, übrigens kurz nach meiner Diagnose. Also das ist ein ganz großes Thema, wird auch noch zu wenig drauf geachtet, wird auch von medizinischer Weise.
Die Angehörigen und insbesondere die Kinder dann irgendwo, was die im Rahmen der Therapie dann auch mitbekommen.
Also, ja, och, schwer traumatisiert übrigens, gell? Also das schleppt sich auch an. Und ich weiß nicht, du hast ja auch Kinder, André. Und was ich auch erlebt habe, ist halt, das Umfeld, die Familie, ey, sorry. Ich versuche ja echt, um an Gnade zu gehen, aber es hat mich keiner auf der Palliativstation besucht. Keiner hat mich auf der Palliativstation. Es war so, ich weiß, es löst Ängste aus, aber das war wirklich, wo ich sage, sorry, was habe ich für Ängste? Oder muss ich mit Ängsten umgehen? Kann die gesunde Gesellschaft nicht auch sich ein bisschen reinversetzen und empathisch sein und sich damit auseinandersetzen, wenn es im nahen Umfeld ist. Dafür möchte ich echt appellieren, weil das hat mich psychisch fertig gemacht. Ja. Da knabber ich immer noch dran, dass ich im nächsten Umkreis erlebe, wir können nicht damit umgehen und dann wischen wir es einfach weg vom Fenster.
Ja, das ist ganz oft der Fall. Also auf der einen Seite finde ich das schon, dass jedem seine individuelle Entscheidung dazusteht. Aber wenn wir gesamtgesellschaftlich irgendwie dieses Thema mehr zulassen, würde das Individuum dann vielleicht auch anders mal entscheiden und dann doch den Besuch auch auf einer Palliativstation dann wagen und nicht nur das mit dem, wie Nils das schon gesagt hat, mit dem Hospiz, mit dem Tod. Und selbst wenn es mit dem Tod irgendwo assoziiert wird, ist es ja nicht immer nur ein schlechtes Thema, der Tod. Also das ist, man kann dem ja ganz anders begegnen. Und das ist, glaube ich, wirklich gesamtgesellschaftlich dann nur zu lösen. Denn solange das so wie aktuell ist, werden sich viele einzelne Leute immer für einen Nicht-Besuch entscheiden. Leider, leider. Ja. Aber ich bin da ganz bei dir.
Zwei haben mich übrigens besucht. Und meine Familie, Kind und Partner. Aber mehr nicht. Und das ist, also das ist ein Schlag ins Gesicht, muss man echt sagen. Ich habe zwar, aber ich habe mich auch innerlich wirklich, auch da, wenn du den Podcast jetzt hörst, ich habe mich immer aufgebaut. Ich habe die Leute, die da waren, ich sehe immer das, was da ist. Und das waren die Palliativmediziner, das war die Palliativstation und die haben mir geholfen und darauf habe ich mich konzentriert.
Ich wollte so ein bisschen wieder in die Spur zurückkommen.
Ja, das ist gut.
und zwar, die Chemo war jetzt nach dem ersten Progress. Aber du hast ja insgesamt 4 durchgemacht.
Nee, das war nach dem zweiten Progress, weil der erste war ja die Strahlentherapie. Und kam das ja wieder, ist es ja wieder explodiert. Stimmt. Ich hatte Bauchmetastasen. Was ist in mir im Bauchmetastasen entfernt worden? Ich gehe ja gar nicht ins Detail. Also,
Ich
selber gar nicht mehr, weil ich es vergessen habe. Und ist auch gut so. Ich muss nicht immer in dem alten Mist rumwühlen. Das ist ja meine
Therapie. Nein, aber die Folge geht ja um Karen als Mensch und Karens Geschichte, wie du mit den Progressen umgegangen bist. Und das wollen wir schon genau beleuchten. Also erster Progress, praktisch Strahlentherapie, zweiter Progress, Chemotherapie. Ja. Und dann, wie ging es nach der Chemotherapie weiter? Also du hast dich dann praktisch langsam, aber sicher von Sauerstoffgerät, Schmerzpumpe und allen Hilfsmitteln langsam befreit? Oder wie ging es dann weiter nach dem zweiten Progress?
Nils, das hast du super ausgedrückt, ich könnte es nicht schöner sagen, genau so war es. Und dann war das ja so, man hat schnell gesehen durch Staging, das wisst ihr, war natürlich ein eng getaktetes Staging. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe, die Chemo wäre eigentlich 6-mal gewesen, glaube ich. Sie war 4-mal oder sie, ich weiß es nicht mehr. Also da
du hast vorher abgebrochen.
Nee, ich habe mich abgebrochen. Kein falsches Bild hier schaffen. Mhm. Es lief so, der war weg. Also die Vergrößerung war weg. Ich hatte ja Gott sei Dank keine Gehirnmetastase, das muss man auch wieder betonen. Bis jetzt 3-mal voll.
Ja, und, ich würde, wir klopfen auch.
Ja, genau. Und was wollte ich sagen? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also, und sie hat gut angeschlagen. Und dann wollte meine Onkologin eine Dauertherapie. Und dann kam wieder mein Mental Health Set zugange, wo ich gesagt habe, sorry, mir geht's gerade so gut, ich möchte es jetzt einfach nur genießen und ich mache keine Chemo weiter. Ich mache jetzt nichts. Also da war ich so im Vertrauen halt auch einfach, weil ich gesagt habe, weißt du, ich war da ja schon kurz vor knapp und ich gesagt, ich spüre meinen Körper dann schon, wenn es schlechter wird. Also war ich ganz sicher, weil ich meine, sagen wir von der Lunge, natürlich, das sage ich auch jetzt, ich weiß nicht, wie das in meiner Leber aussieht, die Metastasierung. Ich kann auch Kopfmetastasen gerade haben, ist alles möglich. Aber im Moment lebe ich, bin stark und genieße das. Das ist mein Mindset. Basta aus. Ja.
Und hast du dir vorher noch eine Zweitmeinung eingeholt oder war das deine eigene Meinung, war die Zweitmeinung in dem Fall?
Ich habe gesagt, nein, ich mache das jetzt nicht. Und Endresultat war, dass ich 8 Monate therapiefrei stabil war. So viel zur Info. Ich habe, bevor mein dann hatte ich wieder einen Progress. Also nach 3 Monaten noch nicht. Aber ich habe, das möchte ich nochmal betonen, ich bin ja den Jakobsweg dann für eine Woche gegangen. Weil das habe ich mir so eingebildet, wo ich gesagt habe, also wenn ich das jetzt schaffe, dann mache ich jetzt den Jakobsweg. Und also ein Teil, nicht den ganzen, eine Woche. Und kurz danach habe ich einen Progress bekommen. Also da sieht man mal, Spiritualität hilft nicht immer weiter, gehört schon ein bisschen mehr dazu.
Und, meinst du, da ist eine Kausalität?
Das passiert schon viel und ich würde es alles nicht belächeln, aber es ist nicht bei jedem möglich. Jeder geht seinen individuellen Weg. Ich glaube total an Selbstheilung.
Ja,
und
das glaub ich auch.
Ich glaube auch an die Geschichten. Ich habe Geschichten gelesen. Es gibt auch, also es ist auch kein spooky Ding. Aber wieso, weshalb, warum, das kann nur der liebe Gott erklären oder wer auch immer. Ich bin ja auch, da muss ich auch nochmal drauf eingehen, am Anfang dachte ich auch, jeder kann heilen, aber inzwischen sehe ich das wirklich anders und finde das sehr großen Druck, löst das aus, wenn gesagt wird, du kannst heilen, weil viele heilen nicht, obwohl sie all das machen, was andere auch gemacht haben.
Ja,
und das jeder muss Körper ich auch erst lernen. Also da bin ich ganz, ganz, ganz von weggekommen. Also bitte integrative Medizin, da ist Spiritualität für mich mit da drin, aber auch evidenzbasierte Medizin.
Ja.
Jetzt bin ich ganz abgekommen, richtig. Gell?
Ja,
jetzt muss ich mal schnell den Faden wieder verlieren.
Kriege werden im Kopf entschieden, das glaube ich auch, aber das ist kein Heilversprechen. Also man muss schon alles andere auch mitnutzen, ne?
Ja,
ja genau.
Und man muss.
Und das meinst du wahrscheinlich.
Ja, und man muss seinen Weg finden. Ich habe ja auch meinem Körper vertraut, ne? Also du musst schon, ich meine, das hätte auch nach hinten losgehen können. Sei mir ganz ehrlich. Also das ist nicht gerade verantwortungsvoll. Also das würde ich jetzt nicht sagen, mach das so. Mach nie das, was andere dir vor allen Dingen sagen. Mach immer das, wie sich es anfühlt. Deswegen gibt es Shared Decision Making inzwischen. Aber es gibt noch nicht, das Gesundheitssystem funktioniert halt noch nicht so. Die Studienlage ist klar. Also da müssen wir nicht drüber reden. Die gibt's schon seit Jahrzehnten, würde ich fast behaupten. Es ist wieder weit hergeholt. Aber ganzheitlich Medizin ist jetzt nicht neu erfunden.
Eine Frage, die mir auf den Lippen brennt, ist ein bisschen, du hast dann im Grunde genommen nach ein paar Monaten Progress gehabt. Hast du deine Entscheidung, keine Dauerchemotherapie anzunehmen, also die Empfehlung der Ärztin, hast du deine Entscheidung dagegen irgendwann mal nicht bereut vielleicht, aber in Frage gestellt, rückblickend?
Nee, habe ich nie bereut, nie. Weil es ist die Eigenverantwortung. Ich bin verantwortlich für meinen Körper. Und was wäre, wenn, brauche ich gar nicht drauf einzugehen. Das ist wieder eine Denke, eine falsche Denke.
Die ja, Angst, das ist wieder ich die genauso. Angst. Sehe ich genauso. Angst. Es ist so dieses ich würde nie was bereuen, was man zu einem damaligen Zeitpunkt für richtig empfunden hat. Entscheidung nach vorne zu treffen und da dann gewisse Gedankenspiele zu hegen, ist jetzt bei mir so ein bisschen Abwägung mit Therapie, TKI-Wechsel, wo dann die Studienlage so viel besser ist. Das fällt mir schwer, diese Spiele nicht im Kopf durchzugehen. Aber ich merke auch da, dass ich da nicht zu einem Ergebnis komme, weil man es gibt keine Garantie, was der bessere Weg ist. Und da tue ich mir manchmal schwer als, ich sag mal, rationaler Mensch, der sich gerne so auf Zahlen und sonstige Sachen verlässt. Aber da gibt es halt keine klare Evidenz für, was der richtige Weg wäre. Und deshalb ist es einfach immer so eine Frage auch an auch andere Leute, die gerade sowas schon durchgemacht haben, ob sie dann froh mit den Entscheidungen gewesen sind, die getroffen wurden, auch wenn sie vielleicht schwer waren oder entgegen sogar einer Arztempfehlung waren. Und das macht mir auch wieder Mut, dass du da mutig für dich eingestanden hast, aber auch wirklich sagst, es ist richtig gewesen, weil ich habe gelebt in der Zwischenzeit.
Ja, dazu muss ich auch sagen, ich bin ja total kopfgesteuert. Ne? Ich kann noch so viel meditieren, also mein Kopf rattert wie verrückt. Deswegen bin ich jetzt auch eher auf Yin-Yoga umgestiegen. Die Meditation haben mich nicht mehr weitergeführt, aber ich muss immer sagen, ich kenne das, man wägt natürlich ab, aber es versuch wirklich, und ich mach's auch mit Waldspaziergängen oder mach das einfach so was Banales, stell dir abends die Frage, wie soll ich mich entscheiden, und mal schauen, wie du am nächsten Morgen aufwachst. Was ist dein erster Gedanke? Es sind so vielleicht lächerliche Tricks oder lächerliche Sachen, aber einfach, wir müssen lernen, in unser Gefühl reinzugehen, und dann muss man einfach mal die Augen schließen und denken, okay, was fühlt sich für mich gut an? Mit all dem, was du hast, deine Familie und so weiter. Ich meine, der Tod, du weißt, das ist immer das Klischee, wem wir begegnen. Ja, du kannst ja morgen vom Auto überfahren werden. Das wollen wir nicht hören. Aber letztendlich ist es so rational betrachtet. Die Familie ist mit dieser Situation konfrontiert und du selber auch. Also ändert sich total dein Leben. Und da musst du immer das Gute sehen. Also nicht verherrlichen. Und auch nicht einreden. Du musst auch mit deinen Ängsten bewusst umgehen. Also ich unterdrück meine Ängste nicht, ne? Natürlich habe ich mal Ängste. Gehe ich da aber rein. Und dann verfliegen sie wieder. Ängste sind wirre Gedanken. Die können wieder gehen. Aber es ist einfach so mit Abfinden. Und ich denke, wenn du mit ganzem Herzen dich entscheidest, Kopf und Herz, also Verstand und Herz, wirst du sehen, wo es hinführt.
Ja, oder dann ist es wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung.
Ja, bei uns ist es ja ein bisschen anders. Ich denke, bei uns dreien als palliative Patienten ist es ja so, das Gefühl, jedenfalls das habe ich, du musst dich mit dem Gefühl auseinandersetzen, dass das Auto dich eigentlich jeden Tag umfahren will. Also
ja,
es ist ja so ein Gefühl, jeder Tag könnte der letzte sein. Andere, die die Erkrankung nicht haben, die wissen, irgendwann kommt der Bus und holt dich, aber bei uns ist es so, wir wissen schon, dass er eigentlich jeden Tag lauert, und das ist das ist eine besondere mentale Belastung. Und jetzt hast du gesagt, du hast den Jakobsweg ja gewählt. War das auch, ich sag mal, eine bewusste Entscheidung, Ängste loszuwerden und da über sich selbst nachzudenken? Oder was war da praktisch der Auslöser für dich? Oder war das schon immer ein Wunsch, auch zu gesunden Zeiten?
Nee, gar nicht so. Ich hatte das so im Hinterkopf. Es war einfach so ein spontaner Gedanke. So ein bisschen auch, wie gesagt, es gibt Dinge, die lassen sich nicht erklären. Und es war einfach das Gefühl, dass ich da vielleicht auch wieder zu Erkenntnissen komme. Aber dem war nicht so. Das passiert nicht in einer Woche. Und ich habe festgestellt, dass der Wald vor meiner Haustür mich genauso zu Erkenntnissen bringt wie der Jakobsweg. Ich glaube, das brauche ich nicht. War mir zu viel Masse. Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche die Einsamkeit, um klaren Gedanken zu haben oder eine Verbindung zu was Höherem zu haben.
Du hast ja auch eine Erkenntnis, hat dich ja auch weitergebracht dann.
Ja, also, definitiv. Ja. Also Trial and Error, das war schon immer meine Lebensdevise. Ja. Und ich möchte mal kurz drauf eingehen, was du gesagt hast, mit diesem, der Bus kann einen täglich überfahren. Da hast du vollkommen recht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich sehe es jetzt gerade wieder. Ich habe so eine Art Bewusstseinssprung. Natürlich muss ich wirklich sagen, wer viel Progress überlebt hat und ich darf im 7. Jahr leben, das vergeht irgendwann. Und ich habe dieselben Ängste gehabt wie ihr. Ich habe ja euren letzte Folge angehört. Also es ist nicht so, dass ich jetzt stehe ich da natürlich in meiner vollen Kraft und mir geht's gerade gut, also ist ganz anders klar, dass ich dann anders rede, als wenn ich jetzt mitten im Progress wäre, oder? Also ich meine, das Leben wird, mein Lieblingsspruch ist, das Leben wird vorwärts gelebt, und rückwärts verstanden. Von Kierkegaard ist das. Also das ist einfach mein Spruch. Und es wächst mit, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und so geht's euch auch. Ich kann das total nachvollziehen, wie ihr euch fühlt und wie der Druck ist. Ihr habt ja auch eine andere Mutation. Dann hört man ja wieder, bei meiner Mutation, die ist gut heilbar. Obwohl, das stimmt alles nicht. Ihr wisst es selber. Es gibt EGFR-Leute, die sind auch schnell verstorben. Es ist, ja. Ich weiß nicht, was da Sache ist.
Das war also genauso. Das ist sehr individuell. Andere Leute leben sehr lange mit einem TKI und ja, dann gibt's die nächste Person, die dann alle TKIs, denn in dem Fall jetzt von einer Altmutation vielleicht innerhalb von 12 Monaten schon durchhaben und dann kommt trotzdem irgendwie noch ein Ansatz der Therapieform, der dann sehr lange wirkt und jede Story ist so individuell.
Ja, jede
ist anders. Da lässt sich kein Versprechen draus ableiten. Das ist so.
Kommen wir zurück zu deinem dritten Progress, war es dann, ne? Nach dem Jakobsweg war dann der dritte Progress.
Ja.
Wie bist du den angegangen, Karin?
Oh, das war ganz cool. Also ganz cool war das jetzt nicht. Also es ist wieder übertrieben. Natürlich musste ich wieder eine Bronchioskopie machen, das ganze Gedöns und ich glaube.
Rebiopsie, also auch neue Mutationsanalyse.
Ja, natürlich. Bei jedem Progress, klar, da gehe ich ganz
schön auf einer. Das ist ja wichtig für die Zuhörer. Doch, ja, du bist ja alter Hase, aber für die Zuhörer, für mich ist das wichtig, dass sie wissen, Progress bedeutet Rebiopsie, erneute Tumoranalyse. Das ist
absolut.
Ja, ganz, ganz
wichtig. Und ich erinnere mich auch, dass die beim ersten Mal nicht gutes Gewebe erwischt haben und ich musste dann nochmal eine CT-Bronchoskopie machen. Also es ist nicht so, dass es immer funktioniert, dass die auch krankes Gewebe erwischen, leider. Da hoffe ich mal auf die KI, das wird alles besser in Zukunft. Das geht ja rasant, die Entwicklung. Auf jeden Fall hatte ich natürlich wieder diese Mutationsanalyse. Und muss ich auch dazu sagen, dass ich auch Liquid Biopsy gemacht habe vorher. Mhm. Also meine Ärztin, ich glaube, die hat gelernt durch mein Verhalten. Spreche ich jetzt mal so selbstbewusst aus. Inzwischen ist sie nicht mehr meine Ärztin, weil ich glaube, ich war ihr zu heikel mit meiner Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich habe sie gern, sie ist ein Mensch und ich finde Frauen in Führungspositionen super. Auf jeden Fall hat sie dann gleich gesagt, also nachdem die Analyse war, also sie hat gleich ein Liquid Biopsy gemacht, sie hat ganz schnell reagiert. Und sie hat mir, Liquid Biopsy hat nur die EGFR-Mutation übrigens gesehen. Also deswegen ist es noch so eine Sache. Ich bin sehr für Blutanalyse, aber da muss noch ein bisschen geforscht werden.
Ja, ist noch nicht sensitiv genug.
Nee, ist nicht sensitiv genug, genau. Und dann haben sie halt diese Bronchoskopie aber auch gemacht. Und dann haben sie halt diese, also es war dann so, mein EGFR, haben sie festgestellt, ist mit dem vorherigen TKI noch nicht resistent gegen. Und meine MET-Amplifikation, die hat sich halt wieder fett ausgebreitet. Und dann habe ich aber war inzwischen ein neues TKI auf dem Markt. Eigentlich für Nierenkarzinome, aber schon studienmäßig sehr erfolgsversprechend. Und da ich in der Universitätsklinik bin, konnte sie mir das gleich verschreiben. Also wir sind diesen direkten Weg gegangen, weil ganz ehrlich, medizinischer Dienst, das kennen wir, diese Sachbearbeiter, die individuell entscheiden oder nach irgendwelchen Kriterien, whatever. Manchmal muss man denen beweisen, dass es wirkt, ganz ehrlich. Und dann sehen sie, also, weil es wirkt nicht, wenn du monatelang dafür kämpfst. Also ganz ehrlich, ich bin dankbar, dass wir unser Gesundheitssystem haben, unsere gesetzlichen Krankenkassen. Also ich würde nicht mehr leben, ich koste viel Geld den Krankenkassen. Aber manchmal muss man auch wirklich Mut haben und einfach entscheiden und nicht beantragen. Vielleicht müsst ihr das rausschneiden, weil das ist auch ein heikles Thema.
Ja, aber es entspricht ja unserer Wahrheit.
Und dann ist ja der Alltag von den palliativen Patienten. Und ich finde, das muss gesagt werden, das müssen wir, glaube ich, gar nicht rausschneiden, weil es ist ja so, dass dafür dieses Netz ja auch geschaffen wurde. Es sind ja jetzt nicht 90%, die diesen Fall haben, wie wir ihn erleben müssen, sondern wir sind halt die, keine Ahnung, 0,2%, für die halt dieses System oder dieses Auffangnetz auch gespannt wurde, ne?
Ja. Und die sehr nah, ich sag mal, an der Forschungsaktualität behandelt werden. Und irgendwann kommt man dann vielleicht an den Punkt, wo man dann doch irgendwo noch eine Studie ins Ausland oder halt ein Universitätsklinikum mit einem guten Onkologen, mit einer guten Onkologin einen Arzt hat oder haben muss, vielmehr, der dann mutig ist oder mutig genug ist, auch ein Medikament zu verschreiben, was vielleicht nicht direkt nur auf Lungenkrebs zugelassen ist.
Ja. Und ich muss da noch eins dazu sagen, ihr habt vollkommen recht, stimmt, wir müssen ja die Wahrheit sprechen, weil es wird Zeit, dass die Wahrheit gesprochen wird. war ja eigentlich auch mit meinem Anliegen. Und weil auch das ist, dass wir die selbst, dass wir die eigenverantwortlichen Patienten sind. Deswegen machen wir auch unseren Podcast, um aufzuklären. Was ich aber dazu sagen will, wollte ich jetzt Eigenwerbung machen auf meine aktuelle Podcast-Folge 128. Hört euch das an, Leute. Es räumt auch ein bisschen mit Vorurteilen auf und es passiert auch viel. Ich habe übrigens mir auch eine Zweitmeinung eingeholt damals, aber habe dann festgestellt, der war derselben Meinung. Also das ging da auch nach Leitlinien, ne? Muss man auch dazu sagen. Es war jetzt keine experimentelle Behandlung. Okay.
War sogar eine Leitlinie. Ne?
Okay. Ja, das war der dritte Progress. Ich fasse immer noch mal zusammen und führe in die Spur zurück.
Finde ich super.
Sehr gut. Genau.
Das wollen wir den Zuhörern auch nicht vorenthalten. Also wir beide kennen uns sehr gut persönlich, Karen, von Anfang an. Deswegen kenne ich die Geschichte ja auch ganz genau und kann auch so ein bisschen wieder in die Spur zurückführen. Denn der dritte Progress war dann praktisch ein TKI für EGFR plus ein, du sagtest eben, ein Medikament, was eigentlich für Nierenkarzinome ist, dann für die MET-Amplifikation.
Wir sind beim dritten, aber ich habe vier Progresse. Jetzt muss ich mal fast selber überlegen, was habe ich denn? Leute, den vierten, den ersten habe ich. Also, ich rede von vier Progressen. Ah, das ist psychologisch, aber auch, weil der erste Progress war ja im Sommer 2021, wo ich erstmal nichts gemacht habe. Und da hatte ich ja meine Bauchwandmetastasen und so. Also da war ja auch schon Progress. Und dann habe ich das zweite TKI bekommen von EGFR, aber kein weiteres. Das war mein erster Progress. Mein zweiter Progress war dann Strahlentherapie, mein dritter Chemo und der vierte war jetzt der im letzten Jahr.
Okay, so, und du nimmst so die Medikamente. Ja, das ist doch nicht schlimm. Nee. Dann war mein in die Spur führen ja genau richtig.
Absolut.
Dann haben wir das jetzt ja aufgelöst. Also du nimmst tatsächlich jetzt noch ein TKI für EGFR und einen für die MET-Amplifikation.
So ist es, genau so ist es. Ja. Und dieses zweite, also dieses erste für EGFR, was ich nehme, das nehme ich seit 21. Mit Unterbrechung bei der Chemo. Also ich habe es bis zur Chemo genommen und da sieht man mal, die MET-Amplifikation war so aggressiv. Und das ist natürlich auch nicht so gute Voraussetzung. Das war auch, als ich das erste Mal gehört habe, oh scheiße, ich habe jetzt diese zweite seltene Amplifikation. Ist nicht mehr so fein, ne? Also, weil EGFR reden ja auch alle so locker flockig, jo, ist alles cool, aber das mit der zweiten Mutation war natürlich schon ein Schlag ins Gesicht, ne? Aber ja, ich lebe jetzt seit so Jahr 2024, war ein Traum, weil ich zwei heftige Sommer erlebt habe, also letztes Jahr natürlich. Es hat sich auch wieder ewig hingezogen, mein vierter Progress. Husten, Notaufnahme, nicht ernst genommen werden, weil da keine Onkologen sind. Also ich habe da natürlich auch schon wieder ein Spielchen mitgemacht. Und es war hart, es war also sehr traumatisch. Siehst du, ich kann das immer alles gut, ganz gut ausblenden. Ich gehe nicht in die Vergangenheit, sondern guck nach vorn. Und das war ja natürlich, der Sommer war Hölle, auch Kind wieder so viel erlebt und in Angst. Also Hustenanfälle gehabt bis zum Umfallen, also ganz brutal. Und nicht ernst genommen werden von Ärzten, auch ganz brutal. Also ich habe es schon vorher gespürt. Ich habe 3 Wochen, bevor mein Staging war, habe ich gespürt, hier stimmt was nicht. Ich gehe 2-mal in die Notaufnahme, nein, werde nicht ernst genommen. Ach, sie haben mir in 3 Wochen Staging. Der Radiologe in der Notaufnahme, trotz meiner Vorgeschichte, wollte mich nicht scannen. Ja. Und der Assistenzarzt, die einen knallharten Job da haben, ich habe auch schon mit vielen gesprochen und sehe das ja auch, weil ich so oft in der Notaufnahme war, der hat sich noch für mich eingesetzt, obwohl der ja, die tanzen ja eh zwischen lauter Leuten da rum und schweren Fällen. Und das wurde nicht gemacht, ne? Also das muss man auch nochmal betonen. Was für eine Schlamperei oder wie mit Menschenleben eigentlich auch gespielt wird. Also ich hätte auch schon tot sein können, weil ich bin dann in Urlaub gefahren, weil die mich in der Notaufnahme entlassen haben, alles okay sozusagen. Und dann habe ich aber so Hustenanfälle gehabt. Also Leute, das war nicht lustig, das war auch wieder schmerzvoll. Ich weiß noch, wie mein Partner mich beruhigt hat und mein Kind alles mitbekommen hat. Gut, ja, dass ihr mich interviewt, weil das muss auch nochmal zur Sprache gekommen werden, weil da muss viel gearbeitet werden. Ich sage ja mit dem Patientenbeirat. Ich habe mit dem Patientenbeirat damals angefangen und bin dann gleich in diesen heftigen Progress rein. Also ich hätte auch tot sein können, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Und da muss ich noch dazu sagen, nach diesem Progress und nachdem das alles schnell ging, stimmt, siehst du, wie ich das ausgeblendet habe? hatte ich noch mal, habe ich im Staging kurz danach so ein Milchglas gehabt in der Lunge, ne?
Also Milchglastrübung, ja.
Ja, genau, Milchglastrübung. Und da war das auch wieder, sollte ich wieder eine Bronchoskopie machen. Und da habe ich wieder gesagt, nein, mache ich nicht. Ich fühle mich jetzt gerade so gut. Ich bin gerade wieder durch die Hölle gegangen. Jetzt lebe ich erstmal wieder, mache ich schon wieder eine Bronchoskopie. Und was ist passiert? Ich habe keine Milchglastrübung mehr. Ich will damit nicht sagen, ignoriert's, aber hör auf dich.
Ja,
und die Ärzte sollen auch auf mich hören, bitte, weil ich kenne meinen Körper am besten.
Das haben wir schon ganz oft gehört.
Hatten wir gerade in der Küche das Gespräch. Genau. Ne?
Und man muss sich selber vertrauen und irgendwie in seinen Körper reinhören. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann in die Notaufnahme geht, dann sollte man ernst genommen werden. Jeder Mensch sowieso bei uns aufgrund der Krankheit und aufgrund der Länge, die man halt auch mit so einer Diagnose dann lebt, hat man vielleicht noch über die Zeit ein anderes Gespür für den Körper vielleicht sogar noch. Und dass man dann mit der Krankenakte trotzdem nicht ernst genommen wird. Ja, es gibt auch viele positive Beispiele auf jeden Fall.
Gibt's
aber sicherlich ist an der einen oder anderen Stelle, und du erzählst ja zumindest jetzt deine individuelle Story, und da sind wir uns wohl einig, dass da nicht alles richtig lief dann in dem Fall.
Ja, und ich möchte dazu nochmal sagen, ihr wisst, mein Ruf ist eh schon ruiniert. Ich gehe ziemlich die Barrikaden hoch, wenn ich emotional geladen bin. Und ich bin auch ein Mensch, der spricht. Ich kenne ja auch, das ist ja auch so meine Arbeit. Es gibt so viele Menschen da draußen, die diese Stimme, die ich habe, wenn ich schon da einen Mäusetanz vollführe und da passiert nichts. Ich weiß, wie schwach die meisten Patienten sind und sich das nicht trauen. Und da haben wir ja auch das ganze Problem, gell? Also wie viele Menschenleben bleiben eigentlich auf der Strecke, will ich gar nicht wissen, das wollen wir nicht wissen, die sich nicht trauen, was zu sagen und immer noch sagen, da ist der Gott in Weiß und der weiß, wie es geht. Leider ist das Gesundheitssystem nicht mehr so. Und es gibt so viele schwache, ältere, jüngere Menschen, und das ist wirklich ein großes Problem im Gesundheitssystem, ja.
Ja, für die wollen wir einstehen, ne? Deswegen hast du ja deinen Podcast gegründet und ich meinen Podcast gegründet, und deswegen sitzen wir drei ja jetzt hier, um diese Stimmen auch lauter zu machen, um, ich sag mal, viele Dinge auch selbstverständlich zu machen, ne?
Ja.
Dass eine Tumoranalyse immer durchgeführt wird, zum Beispiel, ohne dass man darauf bestehen muss, ne? Das ist ja leider auch nicht 100% Abdeckung, ne?
Ja.
Immer noch nicht.
Nee, absolut.
Nein, noch lange nicht.
Kann ich aus eigenen Erfahrungen nur bestätigen, dass dem so ist. Du hast jetzt von den Problemen dann gesprochen, von den körperlichen Problemen, vom Husten. Im weiteren Verlauf, die beiden Medikamente, die du dann genommen hast, die beiden TKIs, wie erging es dir dann oder wie geht's dir heute?
Ja, genau, da hatte ich, glaube ich, angefangen. Ne? Ich bin ja springe immer so mit meinen Gedanken. Ja, dieses Jahr war super. Also ich habe die letzten zwei Sommer aufgeholt. Ich bin dankbar, dass ich die finanziellen Mittel habe zu verreisen. Ich bin wieder viel mehr gereist. Ich lebe. Mhm. Also Leben super. Heißt ja auch, wie gesagt, Leben ist, das kennt ihr. Also Leben heißt jetzt nicht immer ein Riesenevent oder so, sondern einfach dankbar dafür zu sein. Und wenn ich nur meine Yoga-Praxis mache oder im Wald gehe, also die Natur hilft mir sehr, 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 sehr. Ja. Ich mache meine Arbeit, ich reg mich weiterhin auf über viele Sachen, ich kämpfe für viele Sachen, bin dankbar, dass ich die Kraft habe und hoffe eigentlich, dass es noch so lange bleibt.
Ja,
und
das wünsche
das Wunder geschehen.
Das wünsche ich mir dir natürlich auch.
Ja, aber das wünsche ich dir auch. Wo du vorhin deinen Lieblingsspruch rausgebracht hast, also meiner ist zurzeit immer, dass nicht die Anzahl der Tage im Leben zählen, sondern wie man die Tage im Leben verbringt oder wie man sie gestaltet, ne? Und ich glaube, da bist du auch ein gutes Beispiel, dass du die Tage jedes Mal neu gestaltest und auch für dich richtig gestaltest, ne? Also wenn wir telefonieren, Karin, höre ich immer raus, dass du sehr darauf achtest, dass die Tage auch wirklich so gestaltet sind, wie du sie dir auch vorstellst, ne?
Ja, und ein wichtiger Punkt ist auch, da muss ich auch auf ein Buch hinweisen von Professor Tobias Esch, weil manche müssen ja immer dieses Prof hören, er jetzt nicht, er ist ganz integrative Medizin. Wofür stehen Sie jeden Tag, also jeden Morgen auf? Mhm. Also das geht dir vielleicht oder euch auch so, sucht eine sinnvolle Beschäftigung. Also der Podcast ist nicht meine einzige sinnvolle Beschäftigung. Ich mache auch viel, 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 probiere ich aus, was jetzt nicht in der Öffentlichkeit ist. Das eine scheitert, das andere funktioniert nicht, aber wir brauchen natürlich auch eine Aufgabe. Wir sind ja in diese Erwerbsminderungsrente reingerutscht. Wir sind nicht mehr im System. im normalen System. Das ist ja auch, den Punkt haben wir jetzt gar nicht besprochen, das ist ja auch nicht so einfach, ne? Also alle arbeiten und definieren sich über die Arbeit und du stehst da mit deiner Krankheit, das ist deine Arbeit, deine Krankheit ist deine Arbeit, weil es ist so. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Sei schnell Chemobrain, das ist meine gute Ausrede.
Du warst irgendwie beim Buchvorschlag Professor
Resch. Ja, genau. Wofür stehen Sie jeden Morgen auf? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur für Kranke, sondern such dir eine Aufgabe. Es muss ja nichts Großartiges sein. Das reicht ja schon für jemand Altes nebenan einzukaufen, also wenn es dir gerade gut geht, oder Kinderbetreuung zu machen, wenn du gern mit Kindern zusammen bist. Irgendwas Sinnvolles, Podcast machen, Selbsthilfegruppe machen jetzt auch ganz viele. Das gibt dir ein gutes Gefühl und du hast das Gefühl, ey, ich tue was. Weißt du, wisst ihr, ich muss euch mal eine Geschichte erzählen. Eigentlich habe ich zwei Geschichten, aber ich erzähle sie euch jetzt einfach mal. Meine erste Geschichte war, ne, ich erzähle jetzt beide und dann könnt ihr rausschneiden. Das ist mir jetzt wurscht, müsst ihr jetzt mit leben. Ihr habt mich eingeladen, es ist in einer Stunde und drei Minuten sind wir gut in der Zeit. Die erste Geschichte war mein Progress damals, jetzt muss ich mich mal kurz, es war da im Krankenhaus war ich. Jetzt, welcher Progress war das denn? War das schon der? Jetzt bin ich jetzt echt gerade auf dem Schlauch. Es war aber ein Progress. Ja, es war genau, es war der Progress. Da haben sich damals die Lungpower-Women das erste Mal getroffen. Das war mein erster Progress, genau. Da war ich im Krankenhaus und da war ich mit einer älteren Dame im Krankenhaus. Leute, ihr kennt mich, also Nils kennt mich, der weiß, wie ich bin. Und der kennt auch meinen Ruf. Auf jeden Fall war ich mit dieser Frau im Zimmer und die war so negativ. Die war 80. Ja, die hatte irgendwas, ich weiß. Und das erste Mal, also sie hatte eigentlich ein reich beschenktes Leben schon. Und ich sehe ja immer diese ganzen jungen Leute, die ich kennengelernt habe, die schnell verstorben sind, mit Kinderwunsch, mit Kleinkindern, whatever. Also diese neue Generation von Krebskranken. Und dann sitzt diese alte Frau und jault und jault. Und dann habe ich echt... Ich habe auch meine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, so für mich, habe ich alles erzählt, so habe ich sie richtig motiviert. Und dann habe ich sie auch noch live erlebt, wie sie richtig bei den Ärzten gesagt hat, ich will das. Ich habe mich so um die Frau gekümmert und gesagt, so. Und dann hat sie wirklich aufbegehrt, wo ich schon gedacht habe, oh Scheiße, du bist zu weit gegangen. Ich war ja dann, wisst ihr, es gibt ja keine Intimsphäre im Krankenhaus, zwei Bettzimmer, da kommen die Ärzte und da wird über alles geredet, du bekommst alles mit. Aber dann ist sie wieder eingesackt und war wieder sowas von selbstmitleidig und negativ. Ich möchte auch nie wieder mit solchen Leuten im Zimmer sein, ganz ehrlich. Nächstes Mal würde ich auch sagen zum Personal, holt mich da raus, ich bin ein schwerkranker Mensch, ich brauche diese negative Energie nicht von jemandem, der schon über 80 ist und bis zum Schluss daheim gelebt hat. Das war das erste Mal. Und jetzt war ich vor ein paar Tagen in der Tagesklinik, weil ich habe ganz schlechte Blutuntersuchungen, habe ich ja regelmäßig, kennt ihr ja, habe ganz schlechte Venen und muss alles über den Port abgenommen werden. Und dann saß ich mit einer in der Tagesklinik, mit einer älteren Dame, Rollator und so weiter. Oh, oh, hat sie wieder ihr Leid geklagt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, ich kenne so viele junge Menschen, die schon verstorben sind, die ihr Leben nicht hatten, die nicht so alt werden durften. Und auf einmal haben sie niemanden, habe ich gesagt. Und hat sie gesagt, doch, ich habe 11 Enkel. Und ja, mein einer Enkel, der hilft mir sehr. Und ja, ich gehe auf den Balkon und das hilft mir und das ist so schön. Mindset, Leute, euer Mindset müsst ihr ändern. Ich habe mich mit der verabschiedet, habe gesagt, und immer schön dankbar sein, weil Dankbarkeit. Und das sind so kleine Stellschrauben, die es gibt. Ihr kennt mich, ich habe keine Lust mehr. Ich kenne so viele Leute. Ich habe das jahrelang mir angehört und ich höre mir das auch gerne im Podcast an, wenn ich jemanden interview. Aber ich telefoniere mit denen und ich muss die ganze Litanei hören, wie schlecht es denen geht. Während ich auch meine Probleme habe. Es ist immer eine Sache der Wahrnehmung oder was man daraus macht. Ja, ich habe jetzt gerade ein Problem. Ja, ich bin gerade im Progress. Aber ich kann das noch. Ich habe meine Familie. Ich habe mein Kind. Ich darf das noch erleben. Halleluja. So, jetzt habe ich alles gesagt.
Das Glas ist halb voll. Ja.
Genau, es ist ganz voll.
Apropos Mindset, du hattest vorher schon einmal angesprochen, 128 Folgen, die du aufgenommen hast, seit 2019. Wahnsinn. Und ja, was mich nochmal so interessieren würde, ist natürlich, haben die Interviews, die du jetzt gesendet hast, den Leuten sehr viel geholfen. Also ich habe es unter anderem auch oder viele Folgen gehört, insbesondere die, die dann auch um den Lungenkrebs gingen, aber auch andere. Und aus jeder einzelnen Story konnte man was mitnehmen. Aber
danke.
Wie geht es auch dir? Also was hast du denn damit gemacht? Das ist ja wirklich 128 Folgen. Das ist ja so viel, so viele individuelle Geschichten. Ja, wie hat das dir geholfen? Also für dich selber irgendwo nicht nur nach außen für die anderen was zu machen, sondern was hast du für dich mitgenommen?
Eine Menge. Ich sage, man wächst mit seinen Aufgaben. Also wenn ich höre mir nicht meine ersten Folgen an. Also die sind naiv, das weiß ich, aber das macht nichts, weil es geht darum, Mut zu haben und einfach zu beginnen. Und ich bin gewachsen mit dem Podcast. Ich nehme aus jedem Gespräch was mit. Und es gab auch schon viele Gespräche, wo ich so mitgenommen war. Aber da sind wir wieder mit Mental Health. Also ich kann das schnell verarbeiten. Oder wenn ich, also, oder ich beobachte mich und weiß, wann ich schnell verarbeiten kann. Ich wollte auch schon oft aufhören, weil ich dachte, das ist mir jetzt alles zu viel. Aber ich sage ja, ich mache jetzt auch mehr Ärztegespräche, aber das habe ich nicht so geplant. Es hat sich jetzt so ergeben. Ich bin offen für alles. Aber dieser Podcast, ja, also ich meine, der lehrt mich immer. Ich lerne hier, das geht ja nicht den Zuhörern so. Ich meine, ich spreche da mit Leuten, die ich nicht kenne. Hey, ich sag ja, miteinander ist ja mein Lieblingswort. Wir können so voneinander so viel lernen. Und keiner liegt falsch und keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern einfach nur, ja, mitnehmen, was ich persönlich für mich mitnehme.
Ja, sehr schön.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, Karin. Miteinander ist eigentlich so der Schlüssel, ne? Ärzte zusammen mit Patienten, zusammen mit der Forschung, das ist alles so wichtig. Und was André auch vorhin sagte, wir leben ja eigentlich so an diesem Nabel der Forschung. Gerade wir als palliative Patienten wollen immer, dass es eine nächste Linie gibt, eine nächste Therapieform, die wir irgendwie wählen können. Es soll nie das Ende sein. Wir wollen weiterleben. Wir wollen nicht mit 40 sterben, sondern wir wollen immer weiter. Es soll immer irgendwie eine Lösung geben. Und da hast du, glaube ich, vielen Zuhörern etwas an die Hand gegeben mit deinem Podcast. André hat ja schon gesagt, 128 Folgen, in denen du versuchst, Mut zu machen und jedem irgendwie eine Lösung zu bieten, wie man das Glas halb voll sehen kann. Ne? Deswegen, ich sage nochmal von uns, vielen, vielen Dank für deine Pionierarbeit. Und ich glaube, wir haben den Zuhörern eine Folge geschenkt, in der wir ein bisschen mehr die Karin Abel hinter dem Mikrofon so ein bisschen zeigen konnten oder zeigen durften.
Ich danke euch und ich bin froh, dass die Kamera nicht funktioniert hat. Also ich habe es öfter probiert zwischendurch, weil ich bin hier ja wieder rumgezappelt. Wie wild. Das war sehr schön. Der Podcast hat auch was, gell? Also es ist wirklich schön. War ein tolles Gespräch. Ich finde, das hat mir Spaß gemacht und ich finde auch euren Podcast, also Nils, du hast ihn ja gestartet. Ich finde das super, wie ihr zwei das jetzt macht. Gerade Männerperspektive ist ja sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und ja, dass wir dieses schöne Gespräch hatten. Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, und
sehr gerne.
Und denkt an meinen Satz, gell? Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Ja.
Das sind schöne Schlussworte.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, bye, Karin. Bye. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.